Hallo, lieber Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Reihe Entfernte Verwandte. Ich sitze hier im gemütlichen Wohnzimmer und nicht alleine, sondern mit meinem Ehemann Fabian Hüsken.
Hallo.
Ja, wir sind zwar verheiratet, aber ab und zu reden wir auch mal miteinander. Durch diesen Podcast habt ihr jetzt die Möglichkeit, daran teilzuhaben. Fabian wird vor allem Fragen stellen, also quasi so ein bisschen stellvertretend auch für euch, weil ihr jetzt gerade nicht hier seid und mitreden könnt, wird Fabian Nachfragen stellen. Und er hat auch eine wundervolle Sprechstimme und deswegen wird er euch auch ein paar Dinge vorlesen aus Originalquellen, die wir nachher hier zu Gehör bringen. Wie in Folge 0 bereits angekündigt, beginnen wir diese Podcast-Reihe mit der Geschichte der Waldenser. Und ich nehme an, dass die wenigsten von euch wissen, wer oder was das überhaupt ist. Deswegen möchte ich erstmal eine kleine Einführung in diese Thematik geben. Die Waldenser, wenn man es mal zusammenfassen möchte, die waren quasi so eine Art Vorreformatoren. Den Reformator Luther, den kennt wahrscheinlich jeder.
Ja, den kennt man.
Der hat mehr oder weniger unfreiwillig letztendlich die evangelische Kirche mitbegründet. Eigentlich wollte er das ja gar nicht, deswegen heißt das ja Reformation. Man wollte im Grunde die katholische Kirche ja ändern oder besser machen. Oder.
Da hatten die Katholiken natürlich was dagegen.
In der Tat, ja. Und das hatten die nicht erst dann, als Luther auf die Bildfläche trat, sondern das begann schon wesentlich früher, was aber die wenigsten wissen.
Eigentlich war es doch immer so, dass in der Kirche viele Spaltungen da waren, die nicht ganz genau dem Kanon gefolgt sind, den zum Beispiel der Vatikan vorgegeben hat.
Das ist richtig, ja. Da werden wir auch noch dazu kommen. Also es gab viele Strömungen, die im Grunde die Kirche an sich reformieren wollten oder einzelne kleine Bestandteile geändert haben wollten oder eben ganz radikal Änderungen haben wollten. Und die gibt es im Grunde ja auch bis heute noch.
Ja.
Heute allerdings kann man drüber reden, damals Kopf ab.
Au, au.
Wobei an der Stelle, an der wir mit dieser Geschichte beginnen, war es noch nicht so schlimm.
Gott sei Dank.
Allerdings werdet ihr merken, wir bewegen uns durch die Jahrhunderte und es wird immer extremer. Also tatsächlich wurden die Waldenser später auch verfolgt und ja, als Ketzer waren sie verschrien, weil sie quasi den Namen des Heiligen Vaters gelästert hatten und so weiter. Dass man sie überhaupt Waldenser nennt, ist übrigens auch ihren Feinden zu verdanken, denn sie selber nannten sich die Armen von Lyon oder die Armen Christi. Und das Wort Waldenser, das kam durch die Inquisitoren später. Und wie gesagt, ihre Feinde, die sie dann benannten nach ihrem geistigen Gründer, zu dem wir in dieser Folge kommen werden. Der zeitliche Rahmen, in dem wir uns befinden, das ist vom 12. bis 16. Jahrhundert. Also dann im 16. Jahrhundert haben sich die Armen von Lyon der Reformation überwiegend angeschlossen. Es gibt allerdings auch heute noch Waldensergemeinden in Südafrika und in den Waldensertälern im Piemont in Italien. Jetzt gucken wir mal, wo das Ganze seinen Anfang nimmt. Also diese Glaubensgemeinschaft, wie der Name schon sagt, nimmt ihren Anfang in Lyon. Aber während dieser ganzen Zeit, all dieser Jahrhunderte, mussten sie ja immer wieder fliehen, weil sie der Verfolgung ausgesetzt waren. Und so verteilten sie sich im Lauf der Zeit in ganz Europa und kamen eigentlich fast überall hin, außer nach England. In den iberischen Ländern sind sie auch nicht vertreten gewesen und auch in Skandinavien nicht. Weißt du, was die iberischen Länder sind?
Nicht genau.
Da musste ich auch nachgucken, zu meiner Schande. Also wenn ich es richtig verstanden habe, Spanien und Katalonien. Also man kennt so die iberischen Halbinseln, ne?
Ja.
Ja.
Und Portugal gehört nicht dazu?
Da bin ich mir nicht sicher. Liebe Hörer, wenn ihr geografiekundig seid, lasst es uns gerne wissen. In den Quellen heißt es, sie waren damit eine unendlich kleine Minderheit von internationaler Ausdehnung. Und tatsächlich ist es so, dass keine andere von Rom abgespaltene religiöse Gemeinschaft des Mittelalters von sich behaupten kann, so zielbewusst und langlebig gewesen zu sein. Deswegen finde ich es eigentlich immer noch erstaunlich, dass die wenigsten Menschen heute etwas über die Waldenser wissen, die doch so wichtig waren.
Das stimmt.
Es ist relativ schwierig, sagen auch viele Historiker, sich detailliert mit der Thematik zu befassen, weil die Waldenser selber ihre Geschichte nicht aufgeschrieben haben oder kaum. Denn die meisten waren Bauern, also in der Zeit, in der wir uns befinden, vor allem in den Anfängigen, waren die wenigsten Menschen alphabetisiert, konnten weder schreiben noch lesen. Und dementsprechend wurde von ihnen selber schon wenig aufgeschrieben. Und das Wenige, das sie aufgeschrieben haben, das mussten sie sehr oft auch entweder selbst vernichten, um nicht gefunden zu werden von den Inquisitoren, oder es wurde dann wiederum vernichtet von denen, die sie fanden. Deswegen ist es so, dass die Dokumente, auf die man heute zurückgreifen kann, um das alles zu verstehen, hauptsächlich von ihren Feinden verfasst wurden.
Wer waren denn eigentlich die Feinde in dem Moment? War das die Kirche selbst oder haben die auch noch anderweitig Gegner gehabt?
Zum einen gab es ja diese mehreren Spaltergruppen, die sich untereinander auch nicht grün waren. Und es gab aber tatsächlich vor allem die Mitglieder der Kirche an sich. Also das waren teilweise Bischöfe, das waren Pfarrer und später auch der Papst, die dann gegen die Waldenser angekämpft haben. Aber jetzt am Anfang, also wir befinden uns ja noch am Anfang, da ist es so, dass ihnen die meisten sogar relativ wohlgesonnen waren. Aber dazu erzähle ich auch gleich mehr.
Ah ja.
Wir beginnen mal mit Waldes, denn jede Bewegung hat einen geistigen Vater oder eine Gruppe, aus der sich Ideen herausbilden, der dann nachher viele folgen. Und in unserem Fall war das der sogenannte Pierre Waldes. Der Name an sich ist allerdings nicht ganz klar. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wie er wohl geheißen haben mag. Manchmal ist die Rede von Pierre le Vaudois, also Petrus der Waldenser. Manchmal heißt er auch Pierre de la Vallée, Petrus vom Tal. Und man vermutet, dass der Vorname an sich aber erfunden ist. Also Petrus ist quasi so ein würdiger Name, den man ihm dann später gegeben hat, weil der eines religiösen Gründers würdig ist. Wenn man das mal vergleicht, der Apostel Petrus, auf den Christus seine Kirche gegründet hat, ne, mit dem hat man ihn dann so ein bisschen in einen Topf geworfen. Und über den Nachnamen streiten sich die Forscher ebenfalls. Der ist auch nicht eindeutig belegt, aber in den meisten Veröffentlichungen, und auch wir machen das jetzt einfach mal so, wird er Pierre Waldes genannt. Also was feststeht, ist, dass dieser Mann in Lyon wohnte und ein Kaufmann war. Und das waren relativ viele Leute damals in der Gegend, weil diese Stadt an der Rhone war ein internationaler Kreuzungspunkt und da wurde sehr viel Handel getrieben. Dementsprechend war der Waldes auch wohlhabend und wickelte vermutlich sogar Geschäfte für den Bischof ab. Und er stand sogar, habe ich nachgelesen, im Verdacht, zu Wucherzinsen Geld an die Armen zu verleihen. Also ein ganz normaler Mensch wie du und ich.
So gehört sich das.
Fabian ist übrigens Katholik, muss ich noch dazu sagen.
Musstest du das jetzt erwähnen?
Ich als evangelisch-gläubiger, von den Waldensern abstammender Mensch darf das natürlich sagen.
Kehrt zurück in die Arme der Kirche.
Ja, Arme ist ein gutes Stichwort. Wir sind bei der Gründung der Armen von Lyon. Dieser Waldes hatte eines schönen Tages irgendein Erlebnis, das ihn dazu veranlasste, sein bürgerliches, lasterhaftes Leben aufzugeben, seine Frau und seine Kinder zu verlassen und sich aufzumachen, um Christus nachzufolgen. Keine Habe besitzen, sondern in völliger Armut und Demut Christus nacheifern.
Was war denn das Erlebnis?
Das Erweckungserlebnis?
Ja.
Das weiß man nicht genau. Also da gibt es verschiedene Versionen oder Theorien dazu. Ich kann da mal 3, 4 verschiedene vorstellen. Also die eine ist, dass ein Troubadour in die Stadt kam. Das ist ganz lustig. Du kennst ja auch Asterix, ne? Troubadix. Ja, genau, den keiner leiden kann. Aber tatsächlich waren das damals einfach die reisenden Musiker, die von Ort zu Ort zogen und Geschichten erzählten. Also singenderweise. Und dieser Troubadour sang die Geschichte vom heiligen Alexis, was Waldes zutiefst erschütterte. Alexis wiederum war Sohn eines reichen Präfekten des 4. Jahrhunderts und der beschloss am Vorabend seiner Hochzeit, sein oberflächliches Leben aufzugeben. Dann floh er nach Kleinasien, verteilte dort sein Hab und Gut unter den Armen und lebte fortan als Bettler. Und so wie er einmal mehr Geld bekam, als er unbedingt brauchte, gab er auch das den anderen Armen. Also das ist Version 1, dass ihn das wohl so erschüttert hat, dass er dachte, das mache ich jetzt auch, super Idee.
Also das Noble hat ihn inspiriert und deutet, würde ja, wenn es stimmen würde, darauf hindeuten, dass er für sich selber sich auch nicht wohlgefühlt hat in seiner Haut als anscheinender Wucherer und jemand, der davon lebt, dass sich Geld aufgrund von anderen vermehrt, wenn ich es jetzt mal ganz zynisch sagen darf.
Ja, das ist möglich, dass er da Gewissensbisse hatte und dachte, ich muss jetzt mich läutern, indem ich ganz extreme Schritte unternehme.
Hättest doch auch die Neunschwänzige getan, oder?
Ja, das war damals vielleicht nicht so angesagt.
Na gut.
Die zweite Theorie ist, dass Valdis irgendwann begonnen hat, über sein eigenes ewiges Heil nachzudenken. Und dabei sah er ein, dass sein Reichtum dieses gefährdete. Denn im Evangelium sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
Das ist auch ein harsches Statement, ne?
Ja, durchaus. Und da muss man fast auch wieder sagen, eigentlich relativ egoistisch vom Valdis, ne? Dass er sagt, so mein ewiges Seelenheil ist mir so wichtig, dass ich hier meine ganze Familie zur Katz gehen lasse.
Mhm, ja. Hat er große Familie gehabt, oder?
Also er hatte eine Frau und, soweit ich gelesen habe, zwei Töchter. Und es war allerdings auch nicht so, dass er die da einfach bei Nacht und Nebel verlassen hat, sondern er hat seiner Frau den ganzen Reichtum überschrieben. Und die Töchter hat er noch in ein Kloster gebracht.
Damit Ach, wie nett.
Da hatten die ihr Auskommen und waren sicher und mussten keine Furcht haben.
Also, und nicht heiraten.
Genau, ohne dass er da was mitbestimmen kann. Hey. Die im Grunde, ja, wenn man mal so überlegt, die hätten wahrscheinlich eh nicht mehr heiraten können mit so einem Vater, ne?
Also, ja, stimmt.
Aber wahrscheinlich musste der Vater ja schon auch ein ehrbarer Mann sein und vom gleichen Stand. Und wenn da plötzlich ein Bettler daherkommt, dessen Töchter kannst du ja nicht für gut mitnehmen.
Geschweige denn die Mitgift.
Ja, auch die hätte dann die Mutter auszahlen müssen. Was für eine
Was für
Schande.
Verhältnisse.
Das gibt's ja nicht. Von solchen Leuten stamme ich ab. So, die dritte Theorie ist, dass ein guter Freund von ihm gestorben war und über diesen Verlust grämte er sich so sehr, dass er beschloss, sein Leben zu ändern. Also es geht eigentlich alles so in die gleiche Richtung, ne? Irgendwas muss passiert sein, das ihn so erschüttert hat in seinem Selbst, dass er dachte, jetzt aber volle Kanne in die andere Richtung.
Da gibt es auch keinen Hinweis darauf, welche der Storys wahrscheinlicher ist.
Da gibt es keine Belege dazu, nein.
Schade.
Und dann gibt es noch die Version des Dominikaners und Inquisitors Stefan von Bourbon, der einige Augenzeugen aus dieser Zeit noch persönlich kannte. Und der hat die Geschichte so zusammengefasst, das liest euch jetzt mal Fabian vor.
Okay, Zitat. Ein reicher Mann, in Klammer in Lyon, genannt Valdensis, hörte die Evangelien und da er nicht sehr gebildet war und trotzdem unbedingt wissen wollte, was sie sagten, machte er einen Vertrag mit Priestern, mit zwei, mit dem einen, dass er sie in die Volkssprache übersetzen und mit dem anderen, dass er aufschreiben sollte, was jener diktierte. Das taten sie auch, ebenso machten sie es mit vielen Büchern der Bibel und vielen Worten der Heiligen. Als dieser jene reiche Bürger oft gelesen und sich eingeprägt hatte, beschloss er, die evangelische Vollkommenheit zu leben, wie die Apostel sie gelebt hatten. Nachdem er all seinen Besitz verkauft hatte, warf er aus Weltverachtung sein Geld wie Dreck den Armen hin und hat sich das Amt der Apostel angemaßt und angeeignet. Er predigte das Evangelium und das, was er auswendig gelernt hatte, auf den Straßen und Plätzen und scharte viele Männer und Frauen um sich, die er aufforderte, das Gleiche zu tun und denen er das Evangelium einprägte. Die schickte er in die umliegenden Dörfer zum Predigen, Leute mit den niedrigsten Berufen. Diese Männer und Frauen, dumm und ungebildet wie sie waren, rannten durch die Dörfer, drangen in die Häuser ein, predigten auf den Plätzen und auch in Kirchen und veranlassten andere, dasselbe zu tun. Na, der Mann klingt erbost.
Ich finde das wundervoll, wie man da raushört, wie echauffiert der ist.
Ja.
Wie kann man sich anmaßen, als Ungebildeter sowas zu machen?
Ich lese da auch so ein bisschen dieses, was man heute ja auch wieder öfter hört, dieses Elitistische raus, ne?
Ja.
Die niedrigsten Berufe, dumm und ungebildet, wahrscheinlich vergessend, dass ganz viele dieser Berufe notwendig sind, damit er sein schönes Leben weiterführen kann.
Ja, aber es war wichtig, sich in der Form abzugrenzen, weil wir hatten es in der Kirche mit einer ganz großen Klerikerbewegung zu tun. Also auch innerhalb der Kirche hat man die Leute so nach und nach loswerden wollen, die nicht ganz so schlau waren quasi, damit man eben selber die Hoheit auch hatte über die Interpretation der Bibel und der Heiligen Schrift demnach.
Was dann auch gleichbedeutend war mit Machtverhältnissen in der Kirche. Kirche.
Richtig, ja, absolut. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall ist klar, welche Version auch immer jetzt stimmt. Man weiß es nicht genau, aber am Anfang steht für Waldes die Begegnung mit der Bibel oder besser gesagt mit den Evangelien und der Aussage, dass man möglichst gottgefällig lebt, wenn man ganz arm ist und das Wort Gottes auch weiterträgt an die Menschen.
Ja, das ist ja immer mit den Ideen, wenn man was wörtlich nimmt, was aus diesen Schriften stammt, dann gehen die ja immer ein bisschen kaputt, wenn man die mal zu Ende denkt. Und im Falle des Armseins, wir leuchtet erstens nicht ganz ein, was arm hier ganz genau bedeutet, weil anscheinend hat Jesus ein armes Leben geführt.
Ich glaube, Jesus hat auch nicht viel Geld besessen. Und es gibt diese berühmte Szene vom Tempel, wo er reingeht und die Marktleute da rausschmeißt und ja, sagt, stimmt. Was erdreistet ihr euch hier mit Geld zu arbeiten?
Ja. Und natürlich auch, dass das nicht funktioniert, dass alle arm sind.
Mhm.
Also das... es gibt ja da einen gewissen, eine gewisse Differenzierung in der Bevölkerung und die ist ja, ich will jetzt nicht sagen, die muss sein, aber die ist auf jeden Fall immer da.
Ja, ich sag mal, so weit hat der nicht gedacht, ne?
Weißt du?
Man muss sich auch ansehen, aus welcher Zeit wir da gerade kommen. Die Leute, die sind brav in die Kirche gegangen und waren zutiefst gläubig, aber sie haben nie verstanden, was ihnen da eigentlich erzählt wurde, weil es wurde immer auf Lateinisch gepredigt.
Ja.
Und jetzt plötzlich hört einer da die Worte Gottes. Und man muss ja davon ausgehen, dass das eine ganz erschütternde Sache war. Also jetzt plötzlich verstehe ich, was wirklich in der Bibel steht. Und damals hat man geglaubt, was in der Bibel steht, ist auch wörtlich zu nehmen. Denn das ist das Wort Gottes. Also muss ich mich daran halten. Das andere wegen der Armen, da kann ich auch noch was dazu sagen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Damit dass nicht alle arm sein können sozusagen, hast du recht. Und ich glaube, daran hat der Waldes im Grunde genommen auch gedacht. Denn es gibt Kunde davon, wie er darüber dachte. Er hat nämlich ein eigenes Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Und das lese ich jetzt nicht in Gänze vor, aber hier der letzte Absatz befasst sich nämlich damit. Er schreibt, die aber in der Welt bleiben, ihren Besitz behalten und aus ihrem Eigentum Almosen und die sonstigen Wohltaten bestreiten werden, so bekennen und glauben wir, durchaus gerettet werden, befolgen sie doch die Gebote des Herrn. So, das heißt also, wer mildtätig ist und den Armen von Lyon was zu essen gibt, der hat auch gute Chancen darauf, das Himmelreich zu erlangen.
Nenn mich zynisch, das ist fast schon Erpressung zur Spende, oder?
Ja, das war aber damals auch Common Sense.
Ja, ja. Ist das Ganze eigentlich, jetzt bin ich geschichtlich wieder mal völlig unbelesen, ist das während des Ablasshandels noch? Gibt es den zu der Zeit?
Ja, genau. Das ist nämlich genau das, worauf ich jetzt auch kommen wollte. Wo wir uns eigentlich befinden geschichtlich, also was gerade die Kirche so macht. Und ich glaube, dann kann man auch besser verstehen, wie sich das Ganze da zusammensetzt. Ja, wenn wir also schauen, in welcher Zeit befinden wir uns, wir sind ja im 12. Jahrhundert und in dieser Zeit ist es so, dass die Kirchenmänner Roms Reichtümer anhäufen, während das Volk hungert. Seit dem 11. Jahrhundert hatte sich die Kirche zunehmend in eine Klerikerkirche verwandelt, was ich vorher schon angedeutet habe. Das heißt, Laien waren konsequent abgedrängt worden, also dieses elitäre Denken, was du vorher auch schon angemerkt hast.
Ja.
Und aus dem Papsttum war im Grunde ein Renaissance-Fürstentum geworden. Die Päpste agierten wirklich als Politiker. Die hatten die fast absolute Herrschaft, weil wer irgendwas gegen sie sagte, der sprach ja gegen Gott, ne?
Automatisch
und gegen
natürlich.
Die Kirche. Und da hast du überhaupt keine Handhabe, Kritik zu äußern. Diese ganzen prunkvollen Bauten, diese Denkmäler, die Kunstwerke, die sehen wir heute auch noch in Italien. Im Grunde hat sich da jeder Papst vor allem ein Gedenken an sich selbst hingestellt und das dann kaschiert als Mensch toll, der ganze Prunk nur für Gott.
Da höre ich jetzt schon wieder deine evangelische Abscheu.
Ja, höre sie. Da Bauten und Lebensstil und der große Verwaltungsapparat so viel Geld verschlangen, führte die Kirche im Laufe der kommenden Jahrhunderte dann unter anderem auch den Ablasshandel ein, von dem du gerade gesprochen hast. Mhm. Willst du das vielleicht mal kurz erklären? Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer wissen, was das ist.
Wenn ich es denn richtig sage, beim Ablasshandel geht es darum, dass ich nicht nur über die Tatsache, dass ich meine Sünden dem Pfarrer erzähle, sozusagen davon gereinigt werden kann und das Vaterunser zehnmal bete oder ähnliches, sondern dass ich das im Prinzip über Geld mache. Ich gebe meine Sünden bekannt und bekomme dafür sozusagen eine Rechnung präsentiert, den Ablassbrief. Und auf dem steht dann drauf, dass ich dafür Absolution bekommen habe.
Ja.
So ungefähr, ne?
Ja, richtig, ja.
Mit anderen Worten, eine Art Erpressungssystem schon wieder, aber ich bin ein bisschen zynisch in diese Hinsicht.
Ja, ich würde mal sagen, es ist doch voll gerechtfertigt, wenn du dir dadurch ewiges Seelenheil erkaufst.
Genau, und das kann man natürlich auch nur aufrechterhalten, wenn man nicht andere Leute verstehen lässt, was eigentlich in der Bibel drinsteht.
Ja.
Denn dann würden die ja sehen, dass nirgendwo so etwas erwähnt ist.
Mhm. Das Volk darf nicht vom Baum der Erkenntnis essen.
Eieiei.
Das war aber nicht alles. Also die Kirche hat nicht nur Ablasshandel betrieben, sondern die haben auch mit anderen Dingen eine Menge Geld verdient. Die hatten eigene Ländereien und der Zehnt, der ging in vielen Gegenden auch an die Kirche. Also der sagt dir vielleicht was. Wir wohnen ja hier in einem kleinen dörflichen Gebiet und da gibt es noch eine Zehntscheune,
genau,
wo also damals die Bauern also immer 10% ihres gesamten Ertrages vom Feld dahin bringen mussten. Ich weiß nicht, ob das hier so war, dass man das dem Herzog geben musste dann, aber in Teilen ging es auch direkt an die Kirche.
Mhm.
Ja, und daraus kann man natürlich ableiten, dass das Volk zunehmend unzufrieden und auch misstrauisch wurde. Es wurde ja alles begründet mit, ja, das kommt von Gott und das zahlst du für dein Seelenheil und das steht in der Bibel. Und so ist es irgendwie verständlich, dass sich viele Leute irgendwann mal dachten, steht das eigentlich wirklich so in der Bibel? Kommen wir nochmal zum Thema Latein und warum die Leute das nicht verstanden haben, was ihnen da erzählt wurde von den Kanzeln. Denn die Volkssprachen in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, im 10. und 11. Jahrhundert waren die Lingua, ich bin kein Lateiner, deswegen weiß ich nicht, ob man sagt, Theodisza oder Theodisca, das bedeutet Althochdeutsch, und die Lingua Vulgaris, das ist das Altfranzösisch.
Vulgaris?
Ja, weil die solch eine vulgäre Sprache hatten. Also daher leitet sich das auch ab, das ist ein schönes Wort, ne?
Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist eben, wie das Volk spricht.
Ausgerechnet Französisch als vulgär zu bezeichnen,
aber in Ordnung. Das stimmt. Und unsere mit Theo so erhaben, ne?
Ja.
Wer sich das wohl ausgedacht hat.
Nicht die Franzosen.
Ihnen gegenüber stand dann das klassische Latein als überregionale Verständigungssprache des Klerus. Also man hat nicht nur in Italien Latein kommuniziert, sondern auch in Deutschland und Frankreich. Und der Klerus hat sich entsprechend in Schrift und Wort so verständigt. Und auch der Staat. Ja, und wie du vorher auch schon sagtest, das hat natürlich auch die wachsende Macht des Klerus in dieser Zeit mit begründet. Gepredigt wurde dementsprechend auch auf Lateinisch und auf der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich da ein schönes Zitat dazu gefunden. Da heißt es also, Zitat, viele Priester murmelten im Messgottesdienst eben irgendwelche auswendig gelernten Sprüchlein herunter und wenn sie diese nicht auswendig gelernt hatten, wird das auch niemandem aufgefallen sein, es war ja alles Latein. Latein, das der Priester womöglich unvollkommen und die allermeisten seiner Zuhörer gar nicht beherrschte. Deswegen muss es wirklich ein richtig extremes Erweckungserlebnis gewesen sein, wenn man plötzlich wirklich versteht, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht und dann auch noch feststellt, dass man von denen belogen wurde, die behaupten, die Vertreter Gottes auf Erden zu sein. Und plötzlich breitet sich dann nach und nach die ganze Wahrheit vor einem aus und man lernt, was Jesus wirklich gesagt hat, dass er Bescheidenheit propagierte und Nächstenliebe und nichts über irgendwelche Ablassbriefe gesagt hat oder gar Heiligenverehrung und dergleichen. Also ich kann schon gut nachvollziehen, dass der Waldes total beseelt war von der Idee, anderen Menschen auch von der Wahrheit zu erzählen. Jetzt, wo der Waldes also versteht, was Jesus gesagt hat, beschließt er genauso zu leben und das Evangelium ist dabei sein unerschütterlicher Grundpfeiler. Nachdem also das Verstehen des Wort Gottes sein Leben so grundsätzlich verändert hat, möchte er diese Erkenntnis auch anderen zuteil werden lassen. Denn Waldes sagt auch, und das stört die Kirche natürlich besonders, das Wort Gottes braucht keine Interpretation von Gelehrten. Was Jesus sagt, ist klar, man muss es nur übersetzen. Also in die eigene Sprache, damit man es selber auch verstehen kann. Und ist das einmal geschehen, dann muss man das Wort Gottes buchstabengetreu befolgen. Das nennt sich übrigens biblizistisch.
So.
Auch ein schönes Wort.
Da steckt ja eigentlich immer der gleiche Grundgedanke drin, der ja auch in allen Regimen, die fehllaufen, drinsteckt, nämlich, dass nicht zu viele die korrekten Worte kennen dürfen, respektive die korrekte Sprache finden dürfen, denn sonst zerfällt das Ganze ja in sich, wenn zu viele Bescheid wüssten.
Ja, in der Tat.
Deswegen finde ich auch so faszinierend, man kann sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, wie man da als normaler Bürger oder als Bauer in solchen Bereichen gelebt hat. Viel wussten die nicht. Die hatten keinen Google, auf das sie mal kurz zugreifen konnten. Geschweige denn auch nur ein einziges Buch, mal abgesehen vielleicht von der Bibel, aber die haben sie ja nicht verstanden.
Also in der Zeit lagen die Bibeln auch noch in der Kirche.
Ja.
Also es war noch nicht normal, dass man eine Bibel zu Hause hatte.
Ich habe mal vor ewigen Zeiten in Köln zum ersten Mal den Kölner Dom besucht. Und man stellt sich vor den Kölner Dom und bekommt ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl von Surrealität. Weil der so unglaublich groß und auch großartig ist, weil der so toll aussieht. Aber der sieht aus, als hätte ihn jemand mit einem Bildbearbeitungsprogramm in die Landschaft gesetzt. Also er ist unwirklich.
Er ist erhaben.
Er ist erhaben. Und ich möchte gar nicht wissen, dass was das tut, wenn das bei mir schon so extrem ist, als Mensch der Gegenwart, was das erst mit einem Bauern im 12. Jahrhundert gemacht hat, wenn der so eine Kirche gesehen hat. Die kann ja auch nur halb so groß sein. Der muss ja mehr oder minder gedacht haben, das kann nur Gott hier hergestellt haben.
Man verfällt in Demut, auch wenn man vielleicht die Bauphase sogar miterlebt hat.
Ja, ganz genau.
Und Familienangehörige daran starben, anderes Thema.
Ja.
Auf jeden Fall sind wir jetzt also an dieser Stelle, wo Waldes sagt, ich muss, was in der Bibel steht, Wort für Wort befolgen. Und du hast, glaube ich, vorher auch schon angedeutet, es ist nicht immer ganz so leicht, weil was in der Bibel steht, ist auch nicht immer so ganz stringent. Es gibt Dinge, die sich widersprechen und Dinge, die auch schwierig sind, in das eigene Leben wirklich zu übertragen.
Ja, das ist ja bis heute auch so.
Genau. Wie wir aber schon gehört haben, da war Waldes sich ganz sicher, dass das jetzt so sein muss, ist, dass Waldes sich entschlossen hat, sein Leben in Armut zu verbringen. Und eine Gruppe von Leuten, die sich daraufhin um ihn scharte, tut es ihm also gleich. Und sie nennen sich jetzt die Armen von Lyon. Das ist also die Geburtsstunde der Waldenser. Oder auch die Armen Christi. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil die Gesellschaft, die fühlt sich von Nichtstun auch immer so ein bisschen bedroht. Also die leben ja auf Kosten der anderen, ohne Gegenleistung. Ne? Also kennt man vielleicht von sich selber, man geht durch die Fußgängerzone, man hat so widerstreitende Gefühle. Ne? Zum einen vielleicht Mitleid und dann will man was geben und zum anderen aber auch denkt man, oh Junge. Und das war damals nicht anders, vielleicht sogar noch schlimmer.
Der Gedanke, den man natürlich hat, wenn man einen Bettler sieht, einen Armen sieht, der bettelt, ist ja immer zweischneidig. Denn auf der einen Seite kann ich mir denken, oh, vielleicht hat er einen schweren Schicksalsschlag gehabt. Somit verdient er ja mein Mitgefühl. Und ich habe auch schon oft Geld gegeben. Und auf der anderen Seite ist immer dieses Misstrauen da.
Ich glaube vor allem, wenn wir uns nochmal in die damalige Zeit beamen, da ist es dann auch so, dass du für dein eigenes Geld ja unglaublich hart arbeiten musst. Also die Menschen hatten eh nicht viel. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen.
Ja.
Und genauso ging es denen damals. Und dann kommt einer, der will davon auch noch was abhaben.
Genau, also viel wegzugeben hast du ohnehin nicht.
Und wenn, dann ist man vielleicht eher bereit, wenn man dafür eine Gegenleistung bekommt. Und diese Gegenleistung, die bietet der Waldes ab sofort an.
Ah.
Und das ist das Predigen. Also zum einen als Gegenleistung und zum anderen aber natürlich auch, um Verständnis zu erhalten und das Wort Jesu weiter zu verkünden, so wie es in Matthäus 28 geschrieben steht. Aber jetzt kriegen wir leider ein neues Problem, die katholische Kirche. Was die katholische Kirche davon hält, das hören wir jetzt.
Obwohl sie unwissend und ungebildet waren, wanderten diese Leute durch die Dörfer, die Männer wie die Frauen, drangen in die Häuser ein, predigten auf den Plätzen und sogar in den Kirchen, vor allem die Männer, und verbreiteten eine Menge Irrtümer. Vom Erzbischof von Lyon, dem Seigneur Jean Aubelmain, vorgeladen, der ihnen eine solche Anmaßung untersagte, verweigerten sie den Gehorsam und behaupteten, um ihren Irrsinn zu verschleiern, dass man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Sie wiederholten, dass Gott den Aposteln befohlen habe, das Evangelium allen Geschöpfen zu predigen und nahmen für sich in Anspruch, was zu den Aposteln gesagt worden war. Übrigens erklärten sie sich tollkühn als deren Nachahmer und Nachfolger aufgrund eines heuchlerischen Bekenntnisses zur Armut und unter dem Deckmantel der Heiligkeit. Sie verachteten in der Tat die Prälaten und Geistlichen, weil diese, wie sie sagten, riesige Reichtümer besäßen und in Saus und Braus lebten. Zitat Ende. Ja, auch hier, die Wut des Herrn Guy ist unmissverständlich.
Ja, genau, Bernard Guy ist auch einer der Inquisitoren gewesen. Und ja, man liest sehr schön die Empörung heraus. Was man in diesem Zitat auch sehr schön hört, ist eigentlich, dass man in den ersten Jahren hauptsächlich so ein bisschen beleidigt war, ne? Dass sich da jemand das anmaßte. Aber es ging den Waldensern noch nicht an den Kragen. Und das hat zu tun mit verschiedenen Dingen, zu denen wir aber erst in der nächsten Folge kommen. Dann lernen wir, woher das Wort Ketzer eigentlich kam.
Ei.
Und warum die katholische Kirche damals das Zölibat eingeführt hat.
Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.